Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch Powered by O2. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber dafür habe ich ein gutes Team im Rücken. Das ist in diesem Podcast Yannick Backspin. Und mit ihm zusammen sprechen wir heute mit Argonautics über genau das. Wie ist es, im Team zu arbeiten? Was für Vorteile hat das? Was kann daraus entstehen? Vielleicht gibt es auch Nachteile. Aber was macht es so besonders, in der Musik als Team unterwegs zu sein? Diese Fragen beantworten uns die beiden hier im Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, es gibt so Tage, an denen hast du die Chance zu scheinen.
Hey, und heute ist so einer.
Heute ist so einer. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nico Backspin und wie man an der Stimme erkennen kann, ich habe eine Horrornacht hinter mir gehabt und bin ein bisschen angeschlagen. Das ist jetzt deine Möglichkeit, mit unseren Gästen hier quasi den Bums zu übernehmen und mich so blass aussehen zu lassen, wie ich mich auch fühle oder wie ich auch aussehe. Ich freue mich da sehr drauf auf die Runde, deswegen bin ich so ein bisschen traurig, dass ich so angeschlagen bin. Denn wir beide sind ja auch Fußballer, ne? Und Teamgedanke ist eine wichtige Sache. Ich glaube, so arbeiten wir ja auch im Team. Und deswegen hast du, glaube ich, auch heute zwei Gäste eingeladen, die auch über sowas reden können. Ne? Wer ist da?
Genau, wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Die Jungs kennen sich schon ewig. Sie machen schon Ewigkeiten Musik zusammen. Erstes Album ist 2017 gekommen, Aus dem Leben. Das letzte 2021 im Sommer, Paroli Pop. Schön, dass ihr da seid, die Argonautics. Moin.
Hallihallo.
Hallo Leute, was geht ab?
Schön, dass ihr da seid, Leute. Wir haben ein Thema und ich würde sagen, damit steigen wir auch einmal direkt ein, über das wir alle, glaube ich, ganz gut reden können. Die Redaktion möchte diese Woche unsere Teamfähigkeit testen. Ist die Frage, müssen wir irgendwelche Teamspielchen machen? Habt ihr einen Ball dabei? Gibt es irgendwelche noch Vorstellungsspiele, die wir machen müssen? Oder Yannick und Redaktion, was habt ihr euch überlegt?
Nein, nein, Nico, keine Angst, den Kram sparen wir uns. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Jungs, die kennen sich ewig, machen schon ewig zusammen Musik. Und wir haben uns diese Woche in der Redaktion einfach mal so ein bisschen gefragt, worauf es denn eigentlich ankommt, wenn man zusammen Musik macht. Also das ist natürlich ja nach außen immer, man tritt immer gemeinsam aus, man steht hinter der Mucke, die macht man gemeinsam, aber natürlich können auch irgendwann mal Gedanken auftreten, vielleicht mal ein Soloalbum machen zu wollen oder auch wie dieser ganze Prozess einfach läuft. Ja, zusammen Ideen entwickeln, vielleicht auch mal sein Ego hinten anstellen zu müssen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir diese Woche uns die Frage gestellt, ist Rap Teamsport?
Was sagt ihr, Jungs?
Paul, sag ich?
Ja, fangen wir einfach an, Tim.
Danke.
Also, ihr seid ein richtig harmonisches Team jetzt.
Ja, da. Das war gerade so ein Beispiel, wie ein Team funktioniert.
Dass man sich nicht gegenseitig ins Wort fällt zum Beispiel, ist wichtig. Deshalb, genau. Tim, du darfst gerne das jetzt ausführen.
Ja. also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Teamsport, wenn man egal, ob man Solo-Musik macht oder im Team, weil am Ende arbeitet man ja immer mit irgendwem zusammen, ob es dann nur ein Label ist oder Produzenten oder Features. Darum denke ich schon, dass Kunst fast immer ein Teamsport ist. Und gerade Rap-technisch ist bei uns natürlich einfach zu sagen, dass wir als Team arbeiten, weil wir ja nun mal zwei Leute sind plus unser Produzent. Und ich denke durchaus, dass das ein Teamsport ist, ja.
Hm. Ich glaube, dass dieses Thema Sport da drin, so dass das, worüber man noch mal ein bisschen diskutieren kann, denn dazu gehört ja schon auch irgendwann so Competition und sich gegenseitig zu fordern und zu fördern. So. Und bei Musik, ich habe das nie gemacht, ne? Also deswegen kann ich da immer nur drauf rumschwatzen und so. Aber braucht man das? Also merkt ihr das untereinander, dass ihr Motivation braucht? Oder
definitiv
fordern als Fördern des anderen?
Ja. Definitiv. Also es gibt immer Phasen, wo einer den anderen, ich will nicht sagen mitzieht, aber schon irgendwie pusht so und sagt, komm, wir machen jetzt. Und dann ist auch mal wieder der andere dran, der den anderen dann irgendwie so mitzieht. Also das schon, braucht man schon ab und zu mal so einen kleinen Arschtritt.
Definitiv. Auf jeden Fall. Da gibt es auch gute Beispiele zu. Ich erinnere mich jetzt gerade an so zwei, drei Tracks vom letzten Album, wo mir die Beats eigentlich nicht so gefallen haben. Ich fand die nicht schlecht, aber ich wusste auch nichts damit anzufangen. Und ab dem Moment, wo Pauls Part dann da ist, fühlt man sich herausgefordert auf eine positive Art und Weise, auf eine kollegiale Art und Weise. Also es ist kein Wettkampf im Sinne von, ich will jetzt besser sein, sondern man fühlt sich halt getriggert, das auch so gut hinzukriegen. Und das ist ja am Ende auch wieder Team.
Ja. Nico, ja? Wolltest du gerade ansetzen? Nee. Aber wenn was ihr das ja gerade beschreibt, so sich gegenseitig hochziehen und alles, aber seid ihr da auch schon mal, sag ich mal, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aneinander geraten, so ihr versteht euch gut, ihr macht Mucke zusammen, aber dass da vielleicht auch einer nur so, na, halt eine Idee hat, sein eigenes Ego so ein bisschen hinten anstellen musste, wenn da irgendeine Idee nicht so auf Zustimmung trifft? Also läuft das immer alles sehr reibungslos ab bei euch oder wie ist da so der Arbeitsprozess?
Also ich glaube, das wäre jetzt komplett geheuchelt, wenn man sagen würde, dass man in 12 Jahren, die wir jetzt zusammen Musik machen, noch nie irgendwo einen Punkt hatte, dass man sich irgendwie gegenseitig dachte so, boah, scheiße, so seine Meinung passt mir jetzt nicht zu dem Song oder ich würde es jetzt gern komplett anders machen. Also die Punkte gibt es auf jeden Fall, wo man da, ich will jetzt nicht sagen, aneinander gerät, aber wo man schon so Meinungsverschiedenheiten hat. Aber letztendlich hält sich das bei uns echt in Grenzen. Deshalb machen wir ja auch zusammen Musik, sonst würden wir ja Solo-Musik machen. Wenn man jetzt die ganze Zeit nur Reibereien hätte und immer eine andere Meinung hätte zu bestimmten Songs oder keine Ahnung, dann bräuchte man das ja nicht zusammen machen. Also wir machen ja eben die Musik zusammen, weil es so gut zusammen funktioniert.
Ja, voll. Nicht weil es profitabel ist. Also das steht halt hinten an. Es gibt bestimmt Leute, die deshalb zusammenarbeiten, weil es funktioniert im Sinne von Reichweite. Und bei uns ist dem halt nicht so, ne? Dafür ist wahrscheinlich zu klein, als dass man nur deshalb Musik zusammen macht. Da muss schon mehr dazu gehören, wie zum Beispiel, dass man sich gut versteht oder dass man sich oft einig ist oder den gleichen Geschmack teilt.
Das ist ja eigentlich ganz schön, wenn man es auf der Ebene halten kann, ne? Weil du hast es schon ein bisschen so angesprochen, wenn es wirtschaftliche Faktoren werden, was glaubt ihr, was hat für einen Einfluss, hat das oder kann das auf Teamchemie und Dynamiken haben? Es gibt ja genügend Beispiele aus der Deutschrap-Geschichte, die ja quasi sogar Crews daran haben, so ein bisschen auseinandergehen lassen.
Ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, die sich bilden, weil genau die beiden Künstler jetzt zum Beispiel super erfolgreich sind und die meistverkauftesten Acts sind. Wenn ich jetzt an dieses Sido Bushido-Album denke, 21, 23, irgendwie so.
21.
Ich weiß es echt nicht, aber wir wissen ja alle, welches Album wir meinen.
Ja. Irgendwo in den 20ern.
Genau, und da gibt es bestimmt auch noch andere Leute, die mir jetzt erstmal so schnell nicht einfallen. Aber das ist ja eindeutig aus dem Grund, dass man Geld machen möchte und nicht, weil es super tolle Freunde sind, die sich gut verstehen oder musikalisch gut harmonieren. Was nicht heißt, dass sie kein gutes Team sein können. Das kann natürlich trotzdem sein. Aber es wird nicht der...
Richtig. Wann kommt die erste Deutschrap-Casting-Show? Das ist die Frage. Wann wird andersrum das erste Mal eine Rap-Band gecastet?
Das ist der lustige Ansatz, dass wir bei uns in einer großen Backspin-Sammelgruppe hatte jemand Zugriff zu No Angels-Tickets.
Das war geil.
Und damit über diskutiert, ob wir da hingehen.
Haben die ja, auf jeden Fall. Haben die eine Tour gespielt oder nur einen einzelnen Auftritt gehabt?
Das weiß ich gar nicht genau, aber sie haben in Hamburg auf jeden Fall gespielt und haben vor erschreckend wenigen Menschen gespielt. Da hat die Teamchemie wahrscheinlich nicht viel gehalten bis heute.
Sind sie nicht deshalb auseinandergegangen, weil das nicht harmoniert hat?
Ja. Und das ist dann ja ehrlicherweise auch ein wunderschöner Faktor. Auch sowas wie Sido Bushido, was du beschrieben hast, ist dann ja ein Beispiel dafür, dass dann nicht so viel Symbiose stattfindet. Auf der anderen Seite hat man so Sachen wie Haftbefehl und Ratar. Mit Coop ja auch schon angemerkt, dass da zwei Leute auf Augenhöhe sind, die, glaube ich, aber auch trotzdem sehr strategisch an das Ganze rangegangen sind, weil sie gedacht haben, das ist Königshochzeit und jetzt sind wir nochmal doppelt so groß und doppelt erfolgreich und das funktioniert auch nicht so richtig. Was mir halt, und das ist gerade, weil ich am Wochenende die Sido-Werbung fürs neue Album irgendwo an der Wand in Hamburg gesehen habe, auf der Reeperbahn, mir eben in den Kopf gegangen ist, dass ist ja aber auch auf der Ebene, also jetzt nicht zwei Protagonisten in vorderster Front, Crew oder so, sondern auch dieses Produzent-Künstler-Ding, da habt ihr eben auch gesagt, dass das auch Teamarbeit ist, dass das ja hochprofessionell und hochlukrativ und hochkaufmännisch gedacht werden kann und trotzdem total organisch dabei wirken kann. Da sind Sido und Desio eigentlich ein Musterbeispiel, ne? Oder sind das für euch auch so einmalige Beispiele?
Nö, ich glaube schon, dass das viele Leute gibt, die super mit ihren Produzenten arbeiten oder sich vielleicht sogar vom Produzenten leiten lassen in das, was sie machen. Weil der vielleicht näher am Nabel der Zeit ist als der Rapper. Oder auch andersrum.
Ich würde behaupten, dass sich das auch immer in der Qualität der Musik widerspiegelt. So, ob ja. jetzt, also ich finde, man hört es, also ich würde behaupten, man hört es raus, ob jemand einfach nur 20 Beats gepickt hat oder vielleicht einfach 8 Stunden pro Song mit seinem Produzenten zusammen saß und daran gefeilt hat. Also,
ja.
Ich denke, die Sachen, die ich gut finde, die mir jetzt auf Anhieb einfallen würden, dann würde ich sofort, wüsste ich sofort, okay, die Leute haben mit ihren Produzenten zusammengearbeitet. Also, erst was mir jetzt einfällt, ist einfach zum Beispiel jetzt OG Kimo vom Vater Frank, so Rapper-Produzententeam. Ja, so ja. Jetzt als erstes Beispiel, was mir direkt in den Kopf kommt.
Es fühlt sich aber auch immer an wie die große Liebelei, die jeden, der sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt, ja sofort das Herz höher springen lässt, ne? So, also, ja. das war ja früher schon so.
Ja, klar.
Frag mal Kinder der 90er, die sich jedes Mal...
Mob Deep, so ja, zum Beispiel, ja. Weiß ich nicht, ja.
Ja, oder Produzent und Rapper DJ Premier, Guru von Gangster.
Ja.
Aber auch, keine Ahnung, selbst dann in Deutschland sowas wie die Beginner. Ich habe das Gefühl, dass dieses organische Wachsen super funktioniert. Da ist vielleicht dann aber auch der Weg, den man gemeinsam geht, ganz wichtig. Ihr habt ja eben gerade selber beschrieben, dass es wirkt am Anfang so, dass ihr fast ein bisschen auf euch Rücksicht nehmt, ne? Auch beim gemeinsamen Arbeiten. Wie groß sind eure Egos?
Ich glaube, sehr groß. Aber wir können vor allem uns beide gut handeln. Ich glaube, wir haben jeder Macken, die der andere nicht ab kann, aber gelernt hat, damit zu arbeiten.
Wir sind beide Sternzeichen Waage, vielleicht bringt es was.
Kurzer Exkurs, wodurch definieren sich Wagen? Ich bin jetzt nicht so im Sternzeichen-Game.
Durch Ausgeglichenheit, glaube ich. Okay, also ich bin auch nicht so im Sternzeichen-Game.
Ist doch logisch, Mensch.
Ja, gut. Krass, richtig, richtig harmonisch dann bei euch im Studio hier, ne?
Das ist voll komisch. Ich glaube eigentlich nicht an sowas, aber ich weiß, dass ich mich noch nie mit einer Waage nicht verstanden habe. Das ist ganz komisch.
Das heißt also, wenn zwei Wagen zusammen Musik machen, dann gibt
dann
es...
Dann wird's gut.
Dann wird's gut.
Dann ist es ausgeglichen.
Dann ist es ausgeglichen.
Müssen. Ist es gut? Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen gehe, Janik, ne? Also, ja, Überladung gut. Zerstört, aber ist das gut? Oder ist da zu wenig Reibung?
Das ist ja nicht so, als ob da keine Reibung wäre, aber wenn die Reibung kommt, dann kommt es ja darauf an, wie du damit umgehst.
Dann entsteht Hitze.
Genau.
Wow.
So sieht's aus, ja. Damit hast du nicht gerechnet, wa?
Nee, aber Hitze. Also natürlich gibt's Reibung. Ich glaube, das wäre richtig komisch, wenn es die nicht geben würde, aber die hält sich halt in Maßen und man fuckt sich halt nicht gegenseitig ab. Und wenn es dazu kommen sollte, dass man merkt, okay, jetzt wird es vielleicht zu heiß, dann weiß ich nicht, geht Tim vielleicht einfach eine rauchen und ich sitze kurz einfach und mache nichts.
Worüber hast du das letzte Mal gestritten?
Auf Musik bezogen, glaube ich, war das beim letzten Album, da ging es darum, also das ist das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, da ging es darum, ich weiß nicht, wie der, Jenseits, der Song, ja. Jenseits. da war es so, dass ich den Song, also wir beide den Song auf einen anderen Beat geschrieben haben und dieser Beat hatte Drums und wir haben uns das Ding, als wir es ausproduziert haben, wurde das so fast komplett geremixed und Tim war halt der Meinung, okay, der Track funktioniert besser ohne Drums. Und ich habe das bei seinem Part auch verstanden, weil es hat sich wirklich gut angehört ohne die Drums. Aber wenn man bei mir die Drums weggelassen hat, habe ich mir eingebildet, man hört, dass ich den ursprünglich auf Drums geschrieben habe. Und da gab es ziemlich da haben wir echt lang diskutiert. Und am Ende war es dann so, dass auf seinem Part einfach die Drums weggelassen worden sind und auf meinem sind Drums drauf gewesen. So, und das war dann so der Kompromiss, den wir gefunden haben und so. Kannst dann genau. Laufen.
Teamarbeit heißt immer, dass man Kompromisse finden muss. Und damit kommen, glaube ich.
Also sind die Egos groß, aber nicht so groß, dass man sich, dass man keine Kompromisse findet, um deine Frage zu beantworten. Weil ich glaube, wenn wir jetzt so die Riesen-Egos wären, dann könnten wir, also ich glaube, wenn dein Ego so groß ist, so dann zu groß ist, dann kannst du auch überhaupt nicht als Duo funktionieren. Weil du dann immer gucken würdest, okay, komme ich gut genug bei weg oder keine Ahnung, weißt du, dann...
Ich glaube, ein Stück weit davon ist auch die Reife, die man erlangt mit der Zeit. Wir kennen uns ja jetzt schon wirklich sehr lang. Wir kennen uns auch länger, als wir Musik machen. Und ich weiß nicht, ob ich mit 18 so weit gewesen wäre, so Kompromisse einzugehen. Aber heute mit all der Erfahrung, die man zusammen auch gemacht hat, ist es halt ein Kinderspiel. Dann regt sich vielleicht in den 30 Minuten auf, dass Paul jetzt Drums auf dem Track haben will, wenn ich jetzt dieses Beispiel mal nehme. Aber danach ist es auch wieder scheißegal. Mhm. Weil es geht ja darum, dass beide zufrieden sind, dass man den Kompromiss so gestaltet, dass auch beide auf ihre Kosten kommen und nicht einer komplett einsteckt. Dafür sind die Egos dann wieder zu groß, dass man komplett auf das verzichtet, was man machen will.
Aber wächst denn über die Jahre, du hast es ja gerade angesprochen, wie lange ihr euch kennt, wie lange ihr schon Mucke macht, über die Zeit dann auch das Ego vielleicht mal so groß, dass da irgendwo das Verlangen ist, keine Kompromisse machen zu müssen und einfach Solo-Mucke zu machen, sein eigenes Ding?
Ich glaube, dem würde nichts im Wege stehen. Aber also ich habe das momentan nicht vor, hatte das auch die letzten Jahre nicht vor. Und ich glaube, selbst wenn einer von uns was Solo macht, dann wird das kein Solo, wie man sich das jetzt vorstellt, dass der eine dann still und heimlich ein Album produziert, dann werden wir am Ende trotzdem beide im Studio sitzen.
Und jeweils auf dem Album vom anderen gefeatured sein.
Das sowieso, ja.
Das sowieso, genau.
Oder, Paul? Also so
würde ich es auffassen. Also wenn der Wunsch wirklich so groß wäre, Solo was zu machen, dann hätte man es ja schon gemacht.
Ja, aber ihr würdet es auf jeden Fall nicht per se ausschließen. Dass es die Argonautics für immer nur zu zweit gibt.
Nee, also.
Habe ich Chance, theoretisch einzusteigen, wenn ich mich mache?
Klar.
Überlegt es euch gut.
Mach dich mal.
Du musst ein Demo-Tape aufnehmen.
Ah, scheiße. Schon wieder zu anstrengend. Aber ich bin Fisch. Ich bin Fische. Funktioniert mit Waage.
Fische ist so März und sowas, wa?
Ja, genau.
Ach, aber du kennst sie nicht so gut. Ich wollte gerade sagen, kennst sie nicht so aus mit Sternzeichen.
Ich merke das schon. Du glaubst ja nicht dran, aber bist voll drin.
Ja. Ja, ist doch interessant, oder? Aszendent und sowas.
Oh, Digga.
Nee, Digga. Ich hör auf.
Ja, ist auf jeden Fall, so, um das mal vielleicht kurz abzuholen, ich glaube, ein Thema, das zwischen Himmel und Erde irgendwo stattfindet, dass man also bei zu vielen Obviouslichkeiten schon glauben kann, dass da etwas ist. Ich kann aber auch verstehen, wenn man das nicht so ganz ernst nimmt oder nicht dran glauben kann. Und trotzdem habe ich genau die gleichen Situationen auch schon in meinem Leben gehabt. So, ich fange jetzt aber nicht an, irgendwie die Situation, in der ich bin, nach der Sternkonstellation auszurichten, die irgendwie um mich rum
ist. Ich muss es auch noch mal kurz klarstellen, ne? So, ich glaube
glaub wir wirklich nicht geklärt. An sowas. Ja. Doch, wir haben das geklärt. Du bist jetzt richtig drin in dem Ding.
Okay.
Das ist ja ein bisschen die Frage, wenn du so fest daran glaubst, ne?
Was willst du wissen, was passiert bei dir in Zukunft?
Ich versuche gerade eine bescheuerte Überleitung zu einem von euren beiden Themen zu machen, die ihr mitgebracht habt, weil die so weit voneinander weg sind. Und ich kriege keine bescheuerte Überleitung hin. Social Media ist ein guter Ort, um sich auch über Sternzeichen zu informieren.
Ja, macht ihr das nicht?
Nee.
Wie, nee?
Aber Tim, du willst aber über was anderes reden.
Ja, ich habe mir die Frage gestellt, die ich mir jetzt auch schon bei uns lange stelle. Wir haben uns ja mehr oder weniger relativ spät Social Media genähert, im Sinne von, dass wir das auch regelmäßig nutzen und vernünftig nutzen. Anfangs haben wir uns eher dagegen gesträubt. Dann hat man sich irgendwie damit abgefunden und jetzt habe ich das Gefühl, und das ist wahrscheinlich auch so, dass die Portale, die wir bedienen, wie zum Beispiel Instagram, eher auf einem absteigenden Ast sind und neue Plattformen wie TikTok und BeReal und was weiß ich, was es noch so gibt, dass die aufsteigen und ich sehe Leute wie uns dort nicht. Deshalb ist die Frage oder die These, was passiert mit Untergrund auf neuen Plattformen, mit Untergrund-Rap? Weil ich sehe jemanden wie uns oder auch Leute aus unserer Riege nicht auf TikTok.
Oh, warum?
Das kann ich dir auch noch nicht so richtig beantworten. Ich weiß, dass ich mich unwohl fühlen würde. Ich kenne die Plattform auch nicht richtig gut, muss ich jetzt dazu sagen. Aber soweit ich weiß, drehst du Videos zu Musik, gestikulierst dazu, tanzt dazu, was auch immer.
Dann warst du schon länger nicht mehr auf TikTok, ja, das stimmt.
Ich war noch nie in meinem Leben auf TikTok. Ja. Ich sehe nur irgendwas auf YouTube.
Oh, du triggerst mich gerade voll. Ich könnte jetzt ein großes Plädoyer halten.
Geil, du bist voll der TikTok-Fan, oder?
Ich finde die Plattform faszinierend, wahnsinnig faszinierend. Mhm. Und die Energie und die, also die Dynamik und auch das Tempo, das auf dieser Plattform stattfindet, ist
aber
Wahnsinn.
Sorry, wenn ich dir kurz ins Wort falle, aber vorab erstmal eine Frage. Ich habe diese App installiert, einfach nur aus dem Grund, damit ich den Namen Argonautics darauf sichern kann. Safe. So.
Auch erstmal ein guter Punkt.
Genau, und dann war ich 5 Minuten auf dieser Plattform und hab da mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man nach links, rechts oder hoch runter scrollt, weiß ich jetzt gar nicht genau.
Hoch runter.
Und hab nach 5 Minuten das Gefühl gehabt, dass ich komplett bescheuert werde, so, weil es so viele Reize auf mich eingeprasst sind, also an meinem Kopf war einfach nur Gulasch nach 5 Minuten schon. Ich weiß nicht, wie hast du dich ausgedrückt? Also was du daran so besonders oder was du daran so reizvoll findest?
Faszinierend. So,
faszinierend war denn, genau.
Ich kann jetzt ein Gesamtplädoyer halten.
Mach mal bitte
warum
wirklich.
Warum TikTok eine spannende Plattform ist. Es ging zum Beispiel mit verschiedenen Faktoren. Also ich beobachte die Plattform jetzt schon seit 2 Jahren intensiv. Ich habe selber, glaube ich, kein einziges Video auf TikTok mehr öffentlich. Ich hatte mal eins. Mein allererstes, das ich da gemacht habe, habe ich von so einer Sperr-Benefiz-Veranstaltung gemacht. Da war der erste Kommentar, das erzähle ich in dem Kontext immer gerne, den ich bekommen habe, wer bist du und was kannst du? Da waren einfach 20 Jahre Legacy aus dem Hip-Hop waren einfach null wert und ich habe das volle Breitseite in den Kopf gekriegt. Und das fand ich total spannend. Dann habe ich mal mich in irgendeinem Kontext mit Jan Delay darüber unterhalten. Der meinte, ich weiß gar nicht, ob das auf jeden Fall auch meinte, ey, nee, das ist eine spannende Plattform, weil da geht es ja um Musik. Und den Faktor fand ich gut. Und aus diesem Blickwinkel mit dann ehrlicherweise ganz viel Gesprächen und ganz viel Input auch aus den Insights, weil ich auch viel mit Leuten von TikTok mich immer wieder austausche, plus die Entwicklungen, plus dem, was Brands wiederum mit Plattformen machen, plus dem ganz logischen, üblichen Weg, den Social-Media-Plattformen gehen, glaube ich, um die Frage 1 zu beantworten, dass ihr dringend und unbedingt da auch euch platzieren solltet. Wie ihr es macht und was ihr da macht, das ist dann am Ende individuell. Und ich glaube, die Klischees, die vorhanden sind und die auch Millionen Reichweiten schaffen und die auch genau dieser Kartoffelpreis sind, von dem du beschrieben hast, das ist ein bisschen eine Algorithmusfrage. Es gibt da mittlerweile sehr viele spannende Sachen, die weit über das klassische Klischee hinausgehen. Die nennen wir es mal sowohl in der Musikrichtung als auch im Info- und Edutainment-Bereich hochwertiger produziert sind, ein bisschen mit einem anderen Ansatz produziert sind. Und der Faktor einfach, dass es als Plattform, solange du etwas schaffst, was Leute interessiert, eine schnelle Viralität und Reichbarkeit schaffen kannst, die du auf anderen Plattformen nie schaffen könntest und die auch nie deinen tatsächlichen Followerzahlen entsprechend ist, macht sie natürlich spannend für jede Art von Künstlerinnen, die sich ausdrücken, also die mit ihrer, geil, mit der Katze hier, die kommt eine Katze ins Bild, die zum Beispiel sehr guter TikTok-Content, jetzt habe ich meinen Faden verloren wegen der Katze. Aber, also Fakt ist einfach, dass du dort relativ schnell mit deinen Sachen Reichweiten schaffen kannst. Ich habe meinen Freund Pimp, der Rapper, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja.
Genau. Der ist sehr aktiv auf TikTok. Wir haben uns da vor einem Jahr drüber unterhalten und ist ja selber in den Weg gegangen, aber wir haben uns da ein bisschen drüber ausgetauscht und ich meinte so, Digga, gib Gas, mach mal. Ist wie gemacht dafür. Und der macht seine kleinen Videos von seinen eigenen Songs und der bleibt Pimp. Der fängt nicht an zu tanzen. Der macht keine Klamauk-Sachen. Der macht seine Mucke. Der macht seine Videos, macht seine Videos von seinen Songs. Und ansonsten die weiteren Themen, die in seiner Welt stattfinden, wie Sport und alles weitere drumherum, wird dort dokumentiert. Es ist ein bisschen anders gedacht als Instagram, das muss man hinkriegen. Man muss verstehen, wie diese Plattform funktioniert, dass die ersten 3 Sekunden im Prinzip relevant sind. Aber dann ist sie in meinen Augen immer noch eine klassische Social-Media-Plattform, auf der du dich exposen kannst. Und ja, der letzte Satz vielleicht noch, und dann höre ich mit meinem langen Monolog auf. Wenn du als Künstler oder Künstlerin 2022, 2023, 2024 eine Relevanz schaffen möchtest und alle möglichen optionalen Kanäle für dich wahrnehmen möchtest, kommst du nicht drum herum, den zu benutzen. Weil du wirst irgendwann bubblemäßig auch die Leute erreichen, die du erreichen willst und musst, weil sie dann Bock haben auf den Kram, den du machst.
Das ist auch genau, was ich denke, dass du nicht mehr darum rumtanzen kannst. Und das gefällt mir aber derzeit einfach noch nicht. Weil für mich ist das zu schnelllebig, zu knapp, zu kurz, muss alles zack, zack gehen. Und ich finde, das ist einfach, Als ich finde auch zum Beispiel, sorry Tim, weil deine Frage war ja, wie sich das mit Untergrund zum Beispiel, mit Untergrundrap vereinbaren lässt, das Ganze. Ich finde jetzt so, du meintest schnelle Viralität und hohe Reichweiten in kurzer Zeit und keine Ahnung, das sind ja jetzt nicht unbedingt Sachen, die jetzt der typische Untergrundrapper anspornt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und deshalb ich bezweifle, ob das so die richtige Plattform für Untergrundrap ist. Also klar, für jemanden, der in kurzer Zeit viel Social Media mäßig so reißen will, ist das bestimmt eine super Sache. Und ich krieg das auch, also wie gesagt, ich war ja schon da mal unterwegs und habe mich gewundert über Leute, die ich jetzt so, sag ich mal, so kenne aus weiterer Entfernung. Okay, die haben schon so und so viele Follower da und haben aber erst, was weiß ich, 3-4 Videos gemacht. So dachte, okay, krass, geht scheinbar wirklich schnell. Aber ja, ich finde es auch momentan noch schwierig, aber vielleicht habe ich mich auch einfach bisher zu wenig damit befasst. Aber ich will es auch nicht so grundlegend jetzt so abstoßen und sagen, nee, TikTok ist voll Opfer, kein Bock da drauf und so. Das gar nicht
das
so.
Das meine ich auch gar nicht.
Ich stell da noch mal eine kurze Zwischenfrage dazu, weil du das sagst, passt nicht zum Untergrund. Sehe ich voll, ich verstehe voll, was du meinst. Auch das ganze Gefühl, was damit schwebt. Aber was ist denn, dann sind wir wieder bei der Frage und der Definition und dem, was wie Untergrund sich sieht. Machst du die Mucke für dich oder würdest du dich doch schon freuen, wenn Leute das mitkriegen, aber willst du es nicht unbedingt forcieren? Dann ist ja auch dort, ob du nun bei Instagram Reel hochlädst oder irgendwie sowas oder dein Video bei YouTube, das sind ja alles Kanäle, wo du trotzdem möchtest, dass auch unbekannte Person X irgendwie auf deine Musik stößt. Und dahingehend ist TikTok einfach nur der nächste Kanal. Und es kann trotzdem sein, dass du einfach keine Leute erreichst, weil deine Mucke die meisten 95% der, die dort sind, nicht interessiert. Aber wenn in 5% der Algorithmus die Leute dahin spült, hast du vielleicht auf einmal 1000 Hörer mehr, als du vorher hattest. Und das ist dann ja ein positiver Effekt.
Ja, definitiv. Für mich ist halt einfach so dieses ganze Image von dieser Plattform, wenn wir uns jetzt mal so auf TikTok einschießen, ich weiß gar nicht, was Tim da noch genannt hat, Be Real, nee, wie heißt es?
Be Real, ich weiß selber noch nicht genau, was es ist. Ist irgend so eine Fotoplattform.
Naja, du machst immer ein Foto mit der Front und eins mit der Rückkamera gleichzeitig. Also siehst quasi, was du fotografierst und dann dich selber oder wie auch immer.
Okay.
Ich fand so, das ganze Image von TikTok bisher hat mich überhaupt bis jetzt noch nicht so angesprochen. Und aber vielleicht bin ich auch allgemein so, ich habe momentan Instagram und Twitter sind so die einzigen Sachen, die ich, wenn überhaupt, nutze. Und die Sachen sind bei mir beide schon seit längerer Zeit auf dem Telefon versteckt, dass ich sie nicht so automatisch immer wieder gleich so andrücke, so öffne, weil ich momentan eher so ein bisschen Digital Detox mache. Schon seit längerer Zeit und merke, dass das mir persönlich erstmal auf jeden Fall am besten tut, wenn ich möglichst auf Social Media verzichte.
Ja. Das ist dann ja wieder ein ganz anderes Thema.
Aber das tut natürlich der Musik, also das tut unserer Musik oder unserer Reichweite, das tut das natürlich überhaupt nicht gut, wenn man nicht regelmäßig da irgendwie mal zeigt, was man gerade so macht und so weiter. Aber mir persönlich tut das irgendwie seit geraumer Zeit am besten und ich weiß auch noch gar nicht, wann sich das so schnell ändern sollte. Wahrscheinlich, wenn ein neues Projekt ansteht, dann wird man da wieder mal öfter sich blicken lassen. Aber so jetzt gerade geht es mir mega gut damit, wenn mein Handy nach einer halben Stunde sagt, dass die Bildschirmzeit ist erreicht. Also ich habe da sowas eingestellt, dass ich das nur eine halbe Stunde maximal Social Media am Tag.
Du bist einer der wenigen, die die Zeit nicht einfach wegdrückt. Das ist immer der Klassiker. Sich also eine Bildschirmzeit einstellen und die ist erreicht und dann einfach wegschieben.
Maximum Viertelstunde, also 15 Minuten noch oder in 15 Minuten nochmal erinnern. So, das drücke ich. Das ist auch schon vorgekommen. Aber dann könntest du ja auch theoretisch anwählen, dass du heute kein Limit möchtest. Aber das
genau.
Da bin ich eigentlich ziemlich straight in der Hinsicht. Ah, du hast sogar 2 Smartphones, ja?
Schuldig im Sinne der Anklage, eigentlich sogar 3. Und ich in Hochzeiten, wenn ich so unterwegs bin, komme ich auf 18 Stunden Bildschirmzeit.
Am Tag, Alter.
Ja. Also wirklich kein Witz. So, das erschreckt mich selber. Deswegen, ich habe in meinem Leben aber auch schon mal 4 Stunden lang damit verbracht, dass ich mich um 10 ins Bett gelegt habe, um 2 Uhr also quasi gesagt, okay, jetzt muss man aufhören mit TikTok-Swipes. So, um zu verstehen, was da los ist. Ich gehe auch gerne in diese Tiefen rein, um zu kapieren, was daran jetzt auch Babylon ist, ne? und wer die Personen sind, die das befeuern und so. Ich finde aber total interessant, was du selber sagst, dass du ja diese Müdigkeit oder diese Abneigung gegen Social Media hast. Und dann, liebe Grüße, Paul, Finger weg von TikTok.
Ja, siehst du, also so war noch gar nicht so verkehrt. Ja, ja.
Lösch die App.
Ja. Das ist genau das, was ich mir schon gedacht habe. So, wenn ich Instagram, es gibt doch auf Instagram diese Explore-Seite, wo dir so random Sachen angezeigt werden. Und wenn du dann einmal auf irgendwas raufdrückst
und die Scheiß
und
runter,
das ist die Hölle. Und ich denke mir halt, das ist TikTok hoch 10.
Ja, TikTok, und das ist TikTok auf E's auf jeden Fall. Ja, 100%.
Genau.
Ja, es ist nicht ganz ohne trotzdem. Und da, ich verstehe da den eigenen Ansatz. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn man immer nur zu bestimmten Stoßzeiten diese Social Media benutzt. Weil ich schon glaube, dass man auch aus dem Hintergrund heraus dort auf einfachsten Weg so ein kleines bisschen Möglichkeiten liegen lässt. Denn ich finde, ich persönlich freue mich immer, wenn Untergrund gesund gewachsen ein paar Leute mehr hinbekommt, die irgendwie darauf stoßen. Und ich finde, heute sind die Möglichkeiten einfacher denn je, als einfach nur über die, keine Ahnung, Hip-Hop-Vinyl-Charts Leute auf sich aufmerksam zu machen, sondern auch schlau und trotzdem in der eigenen Bubble Content zu produzieren. Was ihr ja nicht machen müsst und was auch keiner von euch erwartet, ist in irgendeiner Form den nächsten Augenautics-Eistee zu produzieren. Oder möchtest du mit deinem Thema darauf hinweisen, dass es bald eine Produktpalette gibt?
Die weltexklusive Scheiße. Verkündung hier.
Ja, irgendwas. Gibt es Horoskope zum Mitnehmen?
Glaskugeln verkaufen wir bald.
Nee, Paul, ja. Aber warum möchtest du drüber sprechen? Ist das der zweite Faktor, der dich hardcore nervt?
Nee, gar nicht. Also ich wollte eigentlich nur mal wissen, was so bei euch im Kühlschrank ist. So. Was ob ihr schon mal... ob ihr schon mal irgendwie... Nein, also ich finde das ziemlich interessant. So. Also für mich ist das wahrscheinlich eher nicht unbedingt was, so Lebensmittel zu verkaufen. Also dafür haben wir auch gar nicht die Reichweite, dass jetzt irgendjemand bei Rewe einen Eistee von uns kaufen würde, glaube ich. Also es würde sich finanziell nicht lohnen, das Ganze.
Ich frage mal gleich dazwischen, welches Produkt wäre das erste Augenautics-Produkt, das ihr neben
Zigaretten
Musik verkaufen könntet?
Nein, auf gar keinen Fall Zigaretten. Siehst du, jetzt müssen wir einen Kompromiss finden. Also ich bin so Blättchen. 99% Nichtraucher, sagen wir mal so.
Ja.
Ich bin 101% Raucher.
Das ist ein Team.
Ich würde Brotaufstrich machen.
Okay.
Das klingt auch gut. Ja, zu meinem Argonautics
Brot. Wie würde der heißen? Dicker, wie würde der heißen?
Das weiß ich noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall etwas, ein herzhafter Brotaufstrich.
Irgendwas mit Uschi.
Uschi. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Schmeckt wie bei Uschi.
Schreibt's in die Kommentare.
Ja, aber was macht es mit euch, wenn ihr darauf guckt, dass im Supermarkt jetzt der 5. Eistee steht? Nervt euch das?
Nerven nicht, aber irgendwie fühle ich mich so angeschrien davon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So
wir uns heute unterhalten, immer mehr auf jeden Fall.
Ja, ich fühle mich davon so. Ich weiß, also ich bin nicht so der Fan davon, muss ich ehrlich sagen, weil das verfolgt ja ganz klar rein wirtschaftliche Absichten. Ich glaube nicht, dass hinter einem Eistee ein künstlerischer Anspruch stecken kann. Also glaube ich einfach nicht. Und ich finde immer, in einem guten Produkt erkennst du keine wirtschaftlichen Absichten. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und wenn ich so Eistee sehe, so der steht da und schreit einfach nur so, bitte kauf mich, damit XY damit irgendwie 3 Cent pro Dose verdient. So.
Ja, aber da fühle ich voll, als dann, ich glaube, Bushido war es, als der dann auch in Supermärkten aufgetaucht ist, so ohne eine große Geschichte dahinter, habe ich auch so eine gewisse Verdrossenheit dem Produkt gegenüber wahrgenommen, überall in alle Richtungen, wenn man darüber auch im Internet was gelesen hat. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass diese emotionale Aufladung beim Bratte anders war. Habt ihr das auch so wahrgenommen?
Das war auch der erste, oder?
Ja, genau.
Kurz davor kam, glaube ich, die Pizza auch, ne? Also ich glaube, Capital Bra war so auch so allgemein so Vorreiter in dem ganzen Business und die anderen sind dann so aufgesprungen, weil denen wahrscheinlich empfohlen wurde, ja, da gibt es was zu holen, so denke ich einfach mal.
Ja, ich hab auf so einer Tagung eines Wasserherstellers gesprochen und habe mich mit den Menschen darüber unterhalten und die haben auch erzählt, dass die Zahlen schon so auf wow Wir haben nichts mit Hip-Hop zu tun, aber was machen die denn da? Alter Schwede. So, das waren schon Einschläge, die auf jeden Fall Eindruck hinterlassen haben, was so irgend so ein Rapper, den man nicht ganz ernst nimmt, auf einmal auf die Beine stellt mit Pizza oder Eistee.
Also ich habe mal gelesen, dass warum es jetzt immer Eistee ist, weil ich habe mich mal gefragt, warum es eigentlich immer Eistee ist. Und Eistee ist wohl das beliebteste Getränk bei jungen Menschen, also vor allem wahrscheinlich so bei Kindern und Teenagern und so. Und ich finde es halt schon irgendwie fragwürdig, als Musiker halt Kindern so Zuckerwasser zu verkaufen. Also etwas, was halt, also ich, Eistee ist
eindeutig
ja
definitiv schlechtes.
Eindeutig nicht gesund, so, ne? Und deshalb gibt mir, also mir persönlich gibt es so sehr fragwürdige Vibes auf jeden Fall.
Argonautics Wasser.
Macht der Kollege schon.
Ja, das, der Markt ist noch ein bisschen größer.
Aber vielleicht haben wir dann die besseren Mineralien in unserem Wasser.
Genau.
Butter.
Na, Margarine.
Butter nicht. Ja, es muss auf jeden Fall ein Produkt sein, was, ich finde, das ist ja also schon ein entscheidender Punkt auch so. Das ist klar, der Eistee ist langsam, da wird die Kuh gemolken. Aber ich finde eigentlich so andere Produkte können auch, wenn es gut gemacht ist und du halt merkst, die Person dahinter macht es halt wirklich aus eigenem Interesse, also hat privat, weiß ich nicht, einfach Leidenschaft für was auch immer.
Eistee.
Ja, gut, Eistee, das ist halt genauso ein Produkt, da würde ich es den Leuten nicht abnehmen, aber weiß ich nicht. Letztens haben wir zum Beispiel hier in der Redaktion über Tony D gesprochen, so was der gute Mann jetzt macht. Und der ist ja inzwischen Sommelier irgendwie in Berlin. Und auch sehr sowas finde ich dann halt einfach cool. So, der hat einfach Leidenschaft dafür, der macht es. Und das ist dann ja eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als den fünften Eistee oder eine Tiefkühlpizza in den Laden zu bringen. So, und sich über den Weg irgendwie selber auszudrücken, finde ich schon
aber
sehr cool.
Aber es ist ja auch was völlig anderes, was er macht, ne? Er bewirbt
klar,
da kein Tony D-Produkt.
Nee, voll, das stimmt. Ich meinte nur, ich wollte nur das Beispiel nehmen, dass er wirklich eine Leidenschaft dafür hat und dann daraus dieses Produkt halt irgendwie herstellt oder vertreibt. So, und so könntest du ja auch, wenn ihr Hobby-Sommeliers seid, den Argonautics-Wein rausbringen. Das hat dann ja eine ganz andere Basis irgendwie, als wenn ihr jetzt den 10 Eistee macht.
Tatsächlich.
Ach, echt?
Aber Scheiß, ja. Wir wollten das bei Trauben über Gold machen.
Aber zu keinem Kompromiss gekommen.
Ja, aber guck mal, da gehe ich mal ganz kurz hinterher. Du selber, Paul, ja auch gesagt hast, das Produkt, wie hast du es geschrieben, das Produkt, da man muss ihm das nicht abkaufen oder man darf es nicht sehen, dass es einen kaufmännischen Gedanken hat oder irgendwie sowas, ne?
Ja,
so genau. So ein schön ist ja auch immer ein schmaler Grat zwischen, ich packe irgendein random Produkt, also selbst wenn ich mir viel was dabei habe einfallen lassen, in meine Box zu meinem Release, um den Umsatzwert zu steigern, oder du lässt dir im Rahmen einer Gesamtkampagne vielleicht sogar rund um einen Release etwas einfallen, was das musikalische Produkt nur unterstützt. Ist das eine Option? Also wenn du schon sagst, der Wein war quasi schon produziert?
Nee, der Wein war noch nicht produziert, aber ich finde immer, das ist immer so eine Frage von Authentizität irgendwie. Zum Beispiel finde ich, dass die Jungs von Nordachse machen noch dieses Nordberliner Pilsner.
Mhm.
So, und ich finde zum Beispiel, ich kaufe denen das zu 100% ab, so. Und das finde ich cool, weißt du, man weiß, das sind so irgendwie so Atzen aus Nordberlin, so, die trinken ihr Bier, das sind so Leute, die an Spätis unterwegs sind, keine Ahnung. Finde ich cool, kaufe ich den ab, so, aber Alter, was hat denn jetzt der 100. Rapper mit Eistee zu tun, so? Das sind, also weißt du, was ich meine? Mhm. So, also ich finde, das ist irgendwie mal
100%.
Ja, eben, deshalb, und also wenn man denen das abkauft, so, wenn man, weiß ich nicht, wenn Rotaufstrich wäre vielleicht bei uns auch authentischer als ein Eistee, so. Weißt du was? Also, könnt ihr mir vielleicht folgen, so. Oder was weiß ich, wir bringen Kartoffeln kann man ja nicht verkaufen wahrscheinlich, das wäre ein bisschen komisch, so. Aber ich finde, das ist immer so eine Frage, wer macht was, ja, und so wie Tim sagt, so vieles fühlt sich halt eher so nach Trittbrettfahrer an, als wirklich, als hätte sich da wirklich jemand einen Kopf gemacht, so.
Argo-Versicherungen.
Ja.
Ja.
Versicherung im Allgemeinen.
Versicherung gegen schlechten Geschmack oder irgendwie sowas.
Ja.
Ja? Nee, ich merke schon, das wird schwierig hier.
Aber habt ihr denn schon mal Sachen in eurem Kühlschrank gehabt, die von Deutschrappern? Oder müsst ihr jetzt auch nicht sagen, so kein.
Ja, klar, ich habe ehrlicherweise landet ja jedes Produkt hier irgendwann im Büro. Und ja, okay. Gerade so in der Sommerzeit war der Brattee-Eistee ein gern gesehenes Produkt.
Ja, gut.
Bei mir im Kühlschrank zu Hause, ja. Ich finde ihn gut.
Ich finde den Dirty leckerer.
Der finde ich schlimm.
Kommt auf die Sorte drauf an.
Der ist mir zu süß.
Kommt auf die Sorte drauf an. Probier mal Pfirsich.
Der sagt ja, das
ich finde Pfirsich super.
Aber wenn es lecker ist, ist es doch top.
Gibt ja, so einen, ist auch, das so einen Bericht süß, darüber. Das ist der Punkt. Aber dann haben wir noch einen Pfirsich hier, dann probiere ich jetzt einen Pfirsich gleich.
Gibt es auch einen zuckerfrei für die Kids?
Oh, das ist ja, das ja, aber genau.
Werbeslogan, Ende hier.
Okay. Ich finde es spannend. Ist aber auf jeden Fall auch lustig, mit euch sich darüber zu unterhalten, denn ehrlicherweise ist ja das, was ihr macht, wofür ihr steht, wofür die Leute euch lieben, so weit weg von diesen paar Themen, an denen wir heute, also die ihr mitgebracht habt, dass ich es mir also von meinem Plädoyer her wünschen, aber immer noch schwer vorstellen kann, dass ihr die Argonautik-TikToks ab übermorgen jeden Tag einen raushaut. Obwohl ich schon finde, so Quatsch wie jeden Tag 16er oder irgendwas da schon, das kann funktionieren. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei so dem anderen Gedanken, wenn du eine Plattform hast und die einen bestimmten Weg hat, dann habe ich immer dieses Selbstbewusstsein von Hip-Hop, dann nehmen wir uns die Plattform und machen sie ein bisschen zu unserer, auf die Art und Weise, wie wir sie für uns haben wollen und holen das raus, was am besten passt. Und die Hoffnung habe ich natürlich auch im Zweifel bei TikTok.
Bin echt gespannt. Also ich sehe da noch kein Licht am Ende des Tunnels, wie man das für meinen Geschmack jetzt einfach, meinen subjektiven Geschmack, wie man das hinkriegen könnte, dass das nicht so ein Gulasch wird wie diese, wie heißt es, Explore von Insta, wo man da einfach nur so runterscrollt, ohne Hirn und Verstand. Mhm. Für mich ist die Plattform genau das. Ja, aber ich und dafür, nee, Alter. Ich kann mir das beim besten Willen nicht antun. Ich finde auch nicht, dass es irgendetwas mit Kunst zu tun hat. Aber es ist halt wahrscheinlich das Marketing-Tool schlechthin in ein paar Jahren, wie es jetzt bei Instagram jahrelang der Fall war. Und darum ich kommt glaub, man wahrscheinlich ist früher oder später schon, nicht dran vorbei.
Ich glaube, das ist es mittlerweile ich. Schon. Ja.
Kann sein. Es gilt wie bei vielen anderen Dingen. Du musst on point sein. Das gilt ja für eure eigenen Releases, unabhängig von Social Media Plattformen, in dem Moment, wo er dann rauskommt. Das geht auf Social Media Plattformen. TikTok sagt dir, dass du noch 5 Sekunden auf dem on point sein musst. Der Classic der Woche, den wir mitgebracht haben, der war 2017, in dem Moment, wo er rausgekommen ist, on point.
Absoluter Instant Classic. Wir haben diese Woche DIY von Trettmann mitgebracht. Das Teil wird nämlich am 29. September 5 Jahre alt. Und ja, ist natürlich eine Haus- und Hofproduktion von Kitschkrieg. Damals Features von Jizzes, Bones, Raff, Materia, Haiti, Joey Bargeld drauf. Und war jetzt in den Charts gar nicht so der krasse Erfolg. Die beste Platzierung war, glaube ich, Platz 17, aber trotzdem unendlich. Ach, 75, ja, aber 75 Wochen dafür gehalten. Also gar nicht so ganz krass hochgechartet, aber sehr lange. Und glaube ich auch einfach so ein Album, auf das sich wirklich jeder einigen konnte, dass jeder gefeiert hat, jeder hat es Tretti gegönnt, diesen durchschlagenden Erfolg da irgendwie zu haben. Ich persönlich habe es ja eben schon gesagt, Instant Classic gehört, verliebt und seitdem nicht wieder aufgehört zu hören. Ja, sehr, sehr, sehr geiles Album und 5 Jahre alt geworden.
Glückwunsch, Staatshook. Jetzt mal Frage, Paul Tim, könnt ihr euch auch darauf einigen?
Ich fand's ja geil. Ich habe es mir gekauft damals. Fand's sehr gut.
Ich fand's auch echt gut. Ich kann mich auch ziemlich gut dran erinnern, weil das Album habe ich zu einem Zeitpunkt gehört, als wir gerade unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben haben. Und das war irgendwie für mich persönlich so eine besondere Zeit irgendwie, weil halt der erste Vertrag und keine Ahnung. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dieses Album gehört. Und deshalb, immer wenn ich jetzt mal wieder was davon durch Zufall oder gewollt davon höre, dann wirft mich das immer so zurück in diese Zeit von des Aufbruchs, so, weißt du, jetzt mal so pathetisch klingen zu lassen.
Des Reichwerdens.
Ja. nee, verdammt gutes Album. Ich kannte Trettmann vorher nicht. Also mir war der überhaupt gar kein Begriff vorher.
Das ist interessant, ja.
Ich glaube, das ging tatsächlich mehreren Leuten so, dass da echt erst seit dem Album so richtig diesen krassen Einschlag hatte.
Ja, das habe ich halt danach mitbekommen, dass die Leute halt meinten, dass er ziemlich spät in seinem Leben eigentlich erst so diesen Durchbruch erlebt hat. Und das finde ich immer cool, sowas, wenn Leute halt irgendwie, ich glaube, der war ja zu dem Zeitpunkt schon über 40, wenn mich nicht alles täuscht, weiß nicht genau. Und dass er in dem Alter sozusagen dann so den großen Durchbruch noch hatte, ist doch cool.
Das ist für mich das Geilste an diesem Album, dass er das in diesem erhöhtem Alter in so einem Genre, oder ist ja erweitertes Genre, ist ja nicht rein Rap, dass es trotzdem noch geschafft hat, komplett durch die Decke zu gehen für unsere Verhältnisse und das mit einfach geiler Musik. So, damit hat er halt gesprochen. Der hat nicht den krassen Marketing-Eistee-Move gemacht, sondern hat einfach scheißgute Musik gemacht und den Nagel auf den Kopf getroffen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das lässt natürlich auch andere Leute hoffen, will ich nicht lügen, so, das geht mir dabei auch nicht anders. Ich denke mir, die Leute, die richtig groß werden, die werden meist groß, wenn sie Anfang 20 sind, würde ich jetzt so schätzen. Wir bewegen uns jetzt auf die 30 zu. Oder bist du schon 30, Dicker? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja?
Ja, yes, ich bin frische 30.
Dann hätte ich vorher wahrscheinlich gedacht, wenn es Leute wie ihn nicht geben würde, oder Leute wie ihn, dass man da wahrscheinlich schon ausgedient hat. Auch wenn es jetzt nie mein großer Traum war, erfolgreich mit Musik zu werden. Aber natürlich ist es schön, dass die Möglichkeit besteht und dass jemand wie er es schon geschafft hat.
Spannend. Ich beobachte Ronny Trettmann schon seit eine Dekade vorher, und den Weg des, was war es denn, Reggae-Künstler, der nicht damit besonders erfolgreich war, aber mit viel Blut und Liebe seine Sachen verfolgt hat. Und es war so schön zu sehen, diese Kitschkrieg-Symbiose, dieses Zusammenfinden, dieses Ein-Team-Sein, hat hervorragender Bogen, der sich da gerade schließt. Das war halt hier kongenial. Ne? Und Fun Facts sind, die man auch in dem Interview, das wir 2017 zum Album geführt haben, noch raushören kann, ist, dass das ganze Album kurzfristig erst im Prinzip fertig war. Also viel von dem, was am Ende die Mystik war, ist gar nicht an langer Hand geplant gewesen, sondern alles kurzfristig, kurz vor Toreschluss erst entstanden. Und das beweist noch einmal mehr, wie viel Magie, glaube ich, in dem Raum war, als dieses Produkt entstanden ist. Und ich habe das logischerweise zu meinem Album des Jahres 2017 gekürt. Dann wurde ich 2018 wieder nach meinem Album des Jahres gefragt und ich habe wieder geantwortet, DIY von Trettmann. Und das Gleiche habe ich auch nochmal 2019 gemacht. Und ich würde sagen, es ist wirklich ausnahmslos das einzige Album der letzten Dekade, das ich von A bis Z durchhören kann und es mir immer wieder anmache, weil es auch so eine herrliche Atmosphäre hat, die ich... Also Meisterwerk. Für mich, glaube ich, das größte Meisterwerk der letzten Dekade. So. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr glücklich.
Ist auf jeden Fall zeitlos. So, dass mir, ich habe das, glaube ich, das letzte Mal vor einem halben Jahr ungefähr mir mal wieder angemacht und dachte mir so, krass, das ist einfach zeitlos, das Album.
Was ich gerade gemacht habe nebenbei, ich habe hier im Hintergrund bei, ihr habt drüber gesprochen, habe ich die erste Minute schon mal von DIY laufen lassen. Und allein wie dieses Album anfängt, die erste Minute halt packt fast so viel Atmosphäre und nach einer Minute fängt er erst an zu rappen, zu singen, dass du dann einfach die 10 Songs, die das ist, einfach von A bis Z durchgehen kannst. Herzlichen Glückwunsch, DIY. Neues Album soll kommen, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, gibt es da schon einen Termin, Yannick?
Nee, es sollte ja eigentlich schon rauskommen, vor 2 Wochen, glaube ich. Und dann hat er das aber am Release-Tag verschoben auf unbestimmt nochmal. Ist noch nicht fertig, er sitzt noch dran. Er meldet sich.
Ja, krass.
Mal gucken.
Ich muss gerade so echt halt krass, wenn ich dem das letzte Mal geschrieben habe. Hier ist ja eine Schande. Ich schreibe ihm gleich mal. Mal hören, wie die Lage ist. Ihr habt Classics mitgebracht. Mal gucken, ob ihr die genauso huldigen könnt wie DIY heute. Was habt ihr mitgebracht?
Ich glaube, ich würde einfach mal anfangen, weil mein Classic kann dann durch Tim noch mal so ein bisschen unterstrichen werden, weil sein Album da irgendwie nicht so ganz so weit von entfernt ist. So, ne?
Ja.
Ich habe Live Love ASAP mitgebracht. 2010 oder 2011, ich weiß jetzt gerade nicht.
13 ist es rausgekommen.
Was?
Nein, das kann nicht sein.
Mhm. Nicht Long Live ASAP, Live Love ASAP.
Ah, ja, sorry. Ihr habt recht. Ja,
ich glaube 2011, glaube ich.
Mhm. Genau,
den 2011. Ja, ich habe mich diesmal so ein bisschen rumgeschlagen mit der Frage, weil ich jetzt nicht das erste Mal irgendwie in einem ich sage jetzt mal Interviews jetzt hier nicht im klassischen Sinne, aber nicht das erste Mal nach einem Classic gefragt wurde. Und ich wollte halt unbedingt was nennen, was ich vorher noch nicht genannt habe. Meistens nenne ich dann irgendwie The Infamous von Mobb Deep oder sowas. Aber dachte mir so, okay, warum dieses Album? Ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Also der persönliche Hintergrund jetzt für mich ist eigentlich der, dass dieses Album für mich irgendwie eine Tür aufgemacht hat. So, und das ist, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich so ein junger Hip-Hop-Opa, kann man es eigentlich so nennen. Ich habe eigentlich nur Boom-Bap gehört und 90er Jahre New York-Sachen. Das heißt, ich, Mobb Deep, CNN, Wu-Tang, so eine Sachen, Nas. Und habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, so aus welchem Grund auch immer. Ich dachte irgendwie, das wäre cool damals, so die neuen Sachen können nicht cool sein, die höre ich mir nicht an, kein Plan. Dann hat mir aber irgendwann jemand aus unserem Freundeskreis, waren wir so, ja, so einen Abend, so, weiß nicht, 4, 5 Leute, ich weiß gar nicht, ob Tim auch dabei war, kann sein, wurde mir der Song Demons vorgespielt. Und das hat mich einfach so umgehauen, dass ich mir dann halt so dieses komplette Ding mal angehört habe. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich halt angefangen, mich zu öffnen, so für moderne Sachen, so für, ja, moderne, fresche Musik, vor allem aus den Staaten halt. Und ja, das war für mich so ein Door-Opener auf jeden Fall.
Auch in dem Jahr, also auch zu der Zeit?
Also ich glaube, das war da gerade frisch draußen. Ich weiß nicht, ob Demons eine Single zu dem ganzen Ding war, das kann ich jetzt nicht sagen.
Nee.
War es nicht?
Nee.
Aber ja, das muss alles so in dem Zeitraum gewesen sein. So bis 2010 war ich, wie gesagt, auf jeden Fall so der übelste Boom-Bap-Hörer und habe halt nichts Neues gehört irgendwie. Und dann wurde mir Demons vorgespielt, dann habe ich das Album gehört und dachte mir so, boah, wie krass. So, und ab dem Zeitpunkt habe ich dann, weiß ich nicht, auch andere Sachen gehört, die so neu sind. Schoolboy Q,
ja,
sowas. Ja. Deshalb hat es für mich was Besonderes. Und es ist für mich halt auch so, ja, so zeitlos. Der hat es ja jetzt, letztens kam das ja auf Spotify neu raus.
Gott sei
sozusagen,
Dank, Alter.
Weil man konnte es sich ja vorher, glaube ich, nur auf YouTube anhören, wenn man es so digital hören wollte. Und ich habe es angemacht und dachte mir, es ist heute genauso krass wie damals. Zeitloses Ding einfach. Atmosphärisch für mich unschlagbar. Sachen wie WhatsApp zum Beispiel. Ja, das ist einfach krass. Und was mich damals halt auch an der Sache so geflasht hat, ist so, ich habe mir dann die Videos davon angeguckt und habe so A$AP Rocky das erste Mal gesehen und dachte mir so, okay, der Typ sieht irgendwie aus wie ein Model, ist so irgendwie komisch gekleidet und kann rappen und krasse Beats. Und das war einfach für mich neu und interessant. So. Und dieses Gefühl von neu und interessant, ich glaube, das hatte ich davor das letzte Mal, als ich die ersten Agro-Sachen gehört habe. So. Also als ich quasi angefangen habe, Hip-Hop zu hören. Das war so für mich auf jeden Fall, für meinen persönlichen Musikgeschmack war Live Love A$AP auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein.
Krass.
Ja. Unterschreibe ich.
Ja, bei mir ist ganz interessant, dass ich da auch zu dem Zeitpunkt ähnlich, also ich glaube auch schon mehr Boom-Bap-Affinität hatte, natürlich immer, aber auch alles Aktuelle immer versucht habe, so gut wie möglich mitzukriegen. Aber hier der Einstieg bei denen, bei dieser ganzen Welle, die dann irgendwann entstanden ist, auch bei mir ein Tick zu spät war. Also mir war das damals ein bisschen zu sperrig. Und ich habe mir eben noch mal kurz also im Vorfeld hier noch mal wieder reingehört und das kann ich auch da wieder unterschreiben. Ich sehe aber heute viel mehr von dem Krassen, was da drin steckt, als ich es damals gesehen habe. So, ich bin mit dem Long Live A$AP Album dann quasi verfallen und seitdem auch mit drin, was naheliegend war. Aber hier diesem, ich weiß nicht, was, Mixtape oder Album auf jeden Fall, ja schon auch so ein bisschen Zeit gegeben, aber nie so ganz reingekommen. Das ist dann eher, ich glaube, Thriller heißt der. Ich habe eben nochmal, der so fast ein bisschen klassischer ist, der von der Atmo her aber ziemlich geil, so eine moderne Atmo hat, aber trotzdem klassisch klingt.
Das war so Thriller geht ja schon wieder so, ich glaube, das hat dir wahrscheinlich gefallen, weil du halt auch so eine Boom-Bap-Affinität hast und ja die Drums halt auch eher so vielleicht so ein bisschen in diese Richtung gehen. Der ist ja halt auch so mehr so Kopfnicker-mäßig und
das war so mein,
verstehe ich schon.
Ja, das war so mein Enkel, so okay, ich muss hier irgendwie verstehen, was hier los ist, aber ich halte mich erstmal an Thriller fest und dann mal gucken, was hier noch so passiert.
Ja. Gibt von Paul ein Video, wie er in so Herbstblättern steht, während das Lied läuft, auf seiner Instagram-Seite.
Das wäre 1A TikTok-Content übrigens.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Ey, ich greife mal da direkt ein, weil mein Album, was ich mitgebracht habe, Mysterious Funk von Space Ghost Purp, hängt für mich ganz stark mit diesem Mixtape zusammen. Ich habe nämlich auch ASAP durch dieses Mixtape kennengelernt. Das war die gleiche Zeit wie bei Paul. Vielleicht nicht am gleichen Abend, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall der gleiche Kumpel. Das war nämlich der damalige Argonautics-Produzent, der uns immer die neuesten Ami-Sachen gezeigt hat. Und war genauso hin und weg davon, war auch das erste Mal offen für Neues. Dann kam Tyler, kam ja auch im gleichen Zeitraum, also Odd Future im Allgemeinen. Und irgendwann hat der gleiche besagte Kumpel, der uns ASAP gezeigt hat, die erste Single von dem Space Ghost Perp Album geschickt in unsere Facebook-Gruppe damals.
Yeah.
Und das war irgendwie so das Gegenstück zu ASAP, aber irgendwie trotzdem das Gleiche. Es war extrem atmosphärisch, also viele Flächensounds, viel tiefe Bässe und nicht super harte Drums, wie es in Boom Bap üblich ist oder so. Und das war alles so ein bisschen lasch, so flach, aber breit. Wisst ihr, wie ich es meine?
Mhm.
Also es war schon präsent, aber halt nicht so stechend im Ohr wie bei so einer 90er New York Snare, die dir fast das Gehirn rausscheppern lässt. Sondern es war mehr so ein bisschen angenehmer, aber dafür viel mehr Bass. Und das fand ich super interessant und habe mich dann so ein bisschen belesen über den Typen, wie ich das immer mache, wenn ich Alben cool finde. Und habe dann gesehen, dass der aus dem ASAP Mob Umfeld kam. Dass der mitproduziert hat an dem Live Love ASAP Album, dass er sogar gefeatured ist auf dem Keep It G Track mit dem schlechtesten Part auf diesem Mixtape. Aber irgendwie konnte ich viel für den abgewinnen, weil er irgendwie anders war und einfach. Er war halt kein guter Rapper, aber irgendwie hat er so ein Gespür dafür gehabt, was man anders machen kann. Ohne sich komplett zu verstellen, sondern er hat halt quasi diese Soundcloud-Era begonnen. Das kam ja so mitunter durch Space Ghost Perp auf, woraus er dann ein riesiger Hype wurde, wenn man an XXXTentacion und wie die alle heißen, denkt. Und dann habe ich noch über die Jahre so erfahren, was zwischen Space Ghost und ASAP lief. Dass die mal sowas wie beste Freunde waren, sich gegenseitig beeinflusst haben auf Extremste. Dass die vorher, haben die beide Boom Bap gemacht. Der uns 2010 halt total gut in den Ohren lag. Und dann haben beide angefangen mit diesem Südstaaten-Sound gemeinsam. Und daraus ist dann Live Love ASAP geworden. Und das erste Mixtape von Space Ghost Perp, was er dann neu aufgenommen hat. Und das ist dieses Album, was ich mitgebracht habe. Das war quasi sein erstes Studioalbum. Und das sind nur geremakte Tracks aus Mixtapes, die es davor gab, zu der ASAP-Zeit. Das war jetzt ein langer Monolog. Ich entschuldige mich an dieser Stelle.
Nee, ich liebe ihn, weil er mich, du mir mit etwas über Künstler erzählst, zu dem ich null Zugang gefunden habe. Egal, was passiert ist. Schön. Und so wie du es beschreibst, fasziniert mich das, was dich darin festgehalten hat. Auch hier habe ich natürlich reingehört und auch hier hat es mich damals nicht geholt und heute nicht geholt und ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwas.
Verstehe ich voll. Ja. Ich kann auch nicht erklären, warum ich es so geil finde. Wirklich nicht.
Aber ich höre es und ich verstehe, warum man das für sich geil finden. Also, weißt du, das meine ich wirklich so. Also, es gibt, ich finde, man hört, warum Leute daran Freude haben. So. Und dazu bin ich aber dann ganz simpel in meiner, keine Ahnung, ist ein bisschen wie auf einer Speisekarte. So, ich brauche nicht den Arty-Shit, der nur direkt aus der Küche kommt und nicht auf der Karte steht. Ich bin mit einer ganz guten Spaghetti Napoli auch immer noch ganz glücklich und zufrieden. Shame on me.
Kann ich voll verstehen. Nee, überhaupt nicht. Ich kann es voll nachvollziehen.
Aber das hier ist auf jeden Fall Trüffelpasta vom Koch in der dunklen Ecke gemacht, nach Feierabend.
Ja.
Mit viel Wut im Bauch. Und da musst du echt lange graben. Aber deswegen finde ich es total, total spannend, so Leuten dabei zuzuhören, wie sie das lieben. So, deswegen danke für den Monolog und danke auch für diese Classics, die ihr beide mitgebracht habt. Wir bringen zum Ende immer noch mal drei Songs aus der Playlist mit. Yeah, Thanks, Backspin is Friday. Da taucht ihr auch immer auf, wenn ihr Sachen macht. Wir sorgen dafür mit dieser Playlist, dass wir so breit wie möglich aufgestellt sind und zeigen, was los ist. Jede Woche darf das Team raten, welche drei Songs ich mir auswähle.
Mhm.
Und Yannick betont es schon so deutlich. Du hast diese Woche wieder verkackt, ne?
Ja, ich stell's positiv dar. Daniel hat gewonnen.
Ja, genau.
Daniel hat gewonnen, die anderen drei haben verkackt.
Ich habe aber sonst in der Vergangenheit auch immer bewusst mal so, also oder mal ein bisschen gepickt und mal ein bisschen in die Breite gegangen. Denn das versuchen wir da schon. Mir ist aufgefallen bei meiner Auswahl diese Woche, das bin ich wirklich, das ist mainstreamiger, geht's eigentlich nicht mit den drei Sachen, die ich ausgewählt habe. Aber trotzdem war es mir wichtig, hier auch mal eine Vielseitigkeit auf diese Art und Weise zu zeigen. Was haben wir?
Was haben wir im Angebot heute? Song Nummer 1, den du dir gepickt hast, ist Keine Tränen von Bad Moms J. Von Jumper produziert die Nummer. Im Gegensatz zu den letzten Singles, die ja so ein bisschen aggressiver waren, teilweise jetzt ein bisschen ruhiger wieder. Aber auch wieder ein sehr starker Track, wie ich finde. Ich finde es sehr beeindruckend dafür, dass sie echt immer noch so mega jung ist. Das haben wir ja vorhin auch kurz angerissen. Die ist ja genau dieses Beispiel, kommt mit, weiß nicht, 18 in die Szene, 17, 18, sofort mega erfolgreich, aber macht komplett ihr eigenes Ding. Finde ich, also liefert immer auf einem super hohen Niveau ab, sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich mag die.
Ich bin auch irgendwie ein großer Fan von allem, was da passiert. Und allein deshalb immer finde ich auch Statements, die sie raushaut, und deshalb Statement hier in meinen Top 3. Habt ihr einen Bezug zu ihr?
Der Bezug insofern, also ich habe mir eure E-Mail durchgelesen, welche drei Songs draufkommen. Und da habe ich mir halt die Sachen angehört, den Song von Bad Moms J. Mhm. Und also mir gefällt es nicht so. Aber es ist nicht so meins, leider.
Dann wissen wir ja, in welche Richtung der Argonautic Sound nicht gehen wird.
Genau. Nee, also ich habe es ja auch mitbekommen, dass sie auch so, ich glaube, irgendwie mit Savage irgendwie schon zusammengearbeitet hat und solche Sachen. Ne?
Gehört zum Camp, also so ein gleiches Camp im Prinzip.
Okay. Ja, aber also die Single habe ich mir jetzt angehört und das hat mir nicht so gefallen, leider. Nee. Aber das ist halt Geschmackssache, denke ja, ich voll. Einfach an der Stelle. Ja.
Voll. Song Nummer 2, den Nico ausgesucht hat, Bamba von Luciano featuring Aitch und Bia, ist die letzte Single aus seinem 6. Album Majestic. Das kommt jetzt am Freitag raus, den 30. Und mal wieder internationale Top-Features drauf. Aitch ist ein UK-Rapper, Bia eine Rapperin aus den USA. Und ich finde, er macht das gut, sich diese Features da zu picken. Das klingt, finde ich, trotzdem immer nach einer runden Sache. Es gab ja mal so eine Zeit, wo sich gerne internationale US-Features eingekauft wurden. Das hat man, finde ich, auch oft gehört. Und Luciano, finde ich, kriegt das jedes Mal sehr, sehr gut hin. Und auch da, ich persönlich, ich mag den Sound. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Album, was da jetzt am 30. dann rauskommt.
Ich würde auch immer so ein bisschen betonen wollen, dass das, was da in UK passiert, gibt es, glaube ich, kaum einen, der in Deutschland das so gut für sich interpretiert und dann auch mit ein bisschen authentischem Gefühl Berliner Sound füllt. Deswegen finde ich eine gute Nummer zu. Ich meine, das Ding ist, glaube ich, auch Streaming Nummer 1. Ich glaube, sie ist Nummer 1 Single. Ne? Mhm. Also knallt. Das wird jeder mitgekriegt haben. Aber ich wollte damit eigentlich auch nochmal klar machen, dass auch das bei uns stattfindet und das auch mal triggert. Das war diese Woche der Fall.
Ich finde es auch sehr stark. Also den Song finde ich sehr, der geht auf jeden Fall nach vorne. Ich habe ihn auch angehört und ich finde ihn jetzt nicht viel besser als das, was Luciano sonst macht, oder schlechter als das, was er sonst macht. Aber ich finde, Luciano hat immer so eine Grundqualität, so, die kann man dem nicht absprechen. Und der Song ist auf jeden Fall auch der Beat vor allem, so finde ich auch sehr stark auf jeden Fall.
Ja, spannend.
Cooles Ding.
Sehr gut. Und dann kommen wir zum letzten Song, den sich Nico gepickt hat, die Nummer 3, Lass brennen von Genetik featuring Mortel. Die Single ist am Freitag parallel zum Album rausgekommen, Out of This World Radio Show Volume 2. Der Nachfolger, der erste Teil, kam, glaube ich, 2019 raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ein relativ aggressiver Battle-Rap-Track. Genetik haben sich Feature von Mortel raufgeholt. Und geht gut nach vorne, die Nummer auf jeden Fall.
Der Junge ist ja auch bei denen gesigned und sagen wir so, es gibt ja so viel an auch kontroverser Diskussionen mit und um Genetik in den letzten 2 Jahren. Da fand ich diese Nummer einfach mal ganz spannend, weil sie wieder das klassische, also ich habe es gehört und habe so ein klassisches Genetikgefühl von den Anfängen, von dem, wo sie herkommen, was sie gemacht haben. Deswegen habe ich gedacht, haue ich den einfach mal mit rein, damit die Leute nochmal da reinhören können und eine Meinung dazu kriegen.
Ja, Also das finde ich ein guter Gedanke, das stimmt. Ich hatte früher, weiß ich noch, bei DNA, da habe ich Genetik auch echt sehr, sehr viel gehört zu der Zeit, dann zwischendurch sehr verloren, wegen allem, was du jetzt auch gerade so angesprochen hast. Jetzt mit dem Song, ja, fand ich auch wieder gut. Das war ein bisschen das, was ich früher auch sehr gefeiert habe an Genetik.
Ja, sehr gut. Wann kommt das Album ist schon draußen, ne?
Das ist letzten Freitag gekommen, ja.
Ja, genau. Kann man auch nochmal reinhören, mal sehen, was da so drin steckt. Sicherlich auch diskussionswürdige Inhalte und Lines, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier hat das Battle Rap Herz gewonnen mit Motel. Der ist ja gesigned, glaube ich, bei denen. Ne? Insofern ist es eh dann auch Family Business gewesen, die Nummer.
Ja, ja.
Bei mir im Büro wird hier offensichtlich gerade entweder Möbel geliefert oder irgendwelche anderen Dinge, die so groß sind, dass es hier die ganze Zeit nur rappelt. Ich würde sagen, das ist jetzt der beste Moment, um diesen Podcast zu beenden. Bevor ich habe Angst, dass hier passiert irgendwas Großes. Daniel schleppt hier Sachen rein. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Hört ihr das ja, ne? Naja, Jungs, vielen Dank für eure Zeit. Es hat Spaß gemacht. Gerne,
uns auch.
Ja, danke euch.
Das war Backspin Stammtisch Powered by O2 mit Argonautics und Yannick Backspin.
So sieht's aus.
Mein Name ist Nico Backspin. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphasen.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.